Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Hallo und herzlich willkommen zu Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon und ich habe mir heute den Dominik eingeladen. Hi Dominik.
Servus, hallo.
Schön, dass wir wieder in der Konstellation aufnehmen können. Ich freue mich, wir besprechen heute die Preview der Seahawks gegen die Vikings. Das zweite Heimspiel in Folge gegen einen NFC North-Rivalen und das zweite Heimspiel in Folge gegen einen bisher sehr guten NFC North-Rivalen. Das wird natürlich spannend, wie die Seahawks sich diesmal schlagen werden, nachdem es gegen die Packers leider eine recht deutliche Niederlage gab. Und bevor wir uns weiter mit dem Spiel auseinandersetzen, gehen wir jetzt als erstes in die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und da fangen wir natürlich an mit den Verletzungen. Wichtigste Meldung der Woche. Geno Smith wurde sowohl beim Mittwochs- und Donnerstagstraining als Full Participant gelistet. Das heißt, er konnte voll trainieren. Es sieht alles danach aus, als wäre die Verletzung völlig ohne weiteren Schaden geblieben, als könnte er ohne Probleme am Sonntag spielen. Wissen tun wir das noch nicht. Wir nehmen heute am Freitag frühen Nachmittag auf, haben also die abschließenden Injury Reports noch nicht und haben eben auch noch keine Info, wie es für das Spiel aussieht. Aber es sieht alles ganz gut aus und er scheint relativ ohne Probleme trainieren zu können. Zweitwichtigste Meldung, auch Ken Walker trainiert wieder voll mit. Und da sieht es so aus, als könnte er spielen. Aber auch da, wie gerade schon gesagt, noch keine nachhaltige letzte Info, was das Spiel angeht. Nicht trainieren konnten Tight End Brady Russell, der mit einer Fußverletzung gerade noch zu kämpfen hat. Und Linebacker Travis Gibson, der am Knöchel verletzt ist. Und drei Spieler wurden insgesamt auch mit einer Verletzung gelistet, aber auch gleichzeitig als non-injury-related und dann als Grund quasi die Ruhepause. Das ist die klassische Veteranenpause. Das sind einmal Defensive Tackle Leonard Williams, der auch am Fuß verletzt ist. Right Tackle Abe Lucas, der am Knie verletzt ist, weiterhin natürlich ein wenig Probleme da hat. Und Nose Tackle Jonathan Hankins, der eine Illness auch noch verzweifelt und wahrscheinlich ein bisschen erkältet ist oder sowas in die Richtung. Limited Participation hatten Running Back Zach Charbonnet, der am Bauchmuskel verletzt ist, Center Oluwatimi am Knie, Cornerback Trey Brown, Hamstring und Linebacker Ernest Jones auch am Knie. Seit der letzten Preview ist Jarek Reed, der Safety, außerdem auf der Injured Reserve gelandet. Ja, Roster-Veränderungen hatten wir in der letzten Preview auch schon weniger als noch so vor 3-4 Wochen, als es sehr, sehr viele Wechsel jeweils auf dem Roster gab. Cornerback Artie Burns, der gerade erst letzte Woche von der Injured Reserve geholt wurde, wurde wieder gecuttet und dafür in den Practice Squad geholt. Seinen Platz im 53er-Kader nimmt dafür Stone Forsythe ein, der zurück von der Injured Reserve gekommen ist. Zusätzlich musste Defensive End Devere Levelston im Practice Squad für Burns Platz machen. Ja, und das war's an Updates bezüglich Verletzungen und Roster. Und wir können jetzt starten mit der Preview auf das Spiel in Woche 16 gegen die Vikings.
No Repeat Friday. Die Vorschau.
Ja, da möchte ich gar nicht so viel vorweg sagen. Ich habe nämlich jetzt schon ziemlich viel geredet. Ich sage vielleicht noch, dass Jonas gerade daran ist, die Preview für die Homepage zu schreiben und die dann auch in den nächsten Stunden kommen wird. Aber dann will ich direkt an dich übergeben, Dominik. Erzähl uns doch mal was zum State of the Gegner. Wie sieht's gerade bei den Vikings aus?
Bei den Vikings, das sieht ziemlich gut aus momentan. Zumindest wenn man Vikings-Fan ist, wenn man das aus dieser Vikings-Fanbrille betrachtet. Die haben eine super starke Saison bisher gespielt, sieht man auch anhand der Ergebnisse. War letztes Mal selbst geschockt, als ich geschaut habe und gesehen habe, okay, nur zwei Niederlagen. Ich habe im Kopf gehabt, ganz viele Siege, aber wirklich nur zwei Niederlagen und die jeweils nur um einen einzigen Punkt verloren, diese Spiele. Also einmal gegen die Lions und gegen die Rams, das ist auch zwei Teams, gegen die man durchaus mal verlieren darf, um es so zu formulieren. Und ja, zuletzt sieben Siege in Folge Das ist super stark. Vikings gehören zu den besten Teams momentan in der NFL, sind theoretisch noch im Rennen um den First Seed in der NFC in den Playoffs. Da haben sie nicht mehr ganz das selbst in der Hand, aber das Second Seed, den hat man komplett in eigener Hand. Wenn man jetzt alles gewinnt, können die Gegner in einer starken NFC North machen, was sie wollen. Dann werden die Vikings im Second Seed sein in den Playoffs und ja, ein Team, womit man vielleicht am Anfang des Jahres nicht gerechnet hat, dennoch jetzt ein Super Bowl Contender. Soweit würde ich mich auf jeden Fall aus dem Fenster lehnen, auch wenn es dazwischen mal eine Phase gab, trotz der vielen Siege, wo man dachte, okay, vielleicht täuscht das ein bisschen, aber das ist ein super starkes Team, vor allem getragen von einer starken Defense, aber auch starken Offense-Akteuren. Zwei interessante Sachen vielleicht. Es gibt zwei Spieler, die nicht mittrainiert haben, beziehungsweise bei einem Spieler wissen wir schon, dass er nicht spielen wird. Das ist Defensive Lineman Shane Redmond. Ganz interessant. Ich weiß nicht, hast du den im Kopf gehabt, den Spieler? Sagt dir was?
Nee, tatsächlich nicht, nee.
Es ist auch super interessant. Ich habe jetzt auf X, also vormals Twitter, habe ich ein kleines Video dazu gesehen mit ein paar Highlights, das von einem Seahawks-Blogger repostet wurde. Und da hat man gesehen, der ist super stark. Der ist jetzt die letzten zwei Spiele so ein bisschen zu einem Starter in der Interior Defensive Line aufgestiegen, hat schon 6 Tackles for Loss, sogar 2 Pass Deflections und auch ganz, ganz interessant laut PFF, der beste defensive Spieler der Vikings der bisherigen Saison. Also der fällt aus, das wäre so jemand gewesen, auf den ich sonst gern hingewiesen hätte, dass der vielleicht ein bisschen unterm Radar ist bisher. Und Veteran Safety Harrison Smith, der ist wegen einer Fußverletzung fraglich. Ansonsten werden vermutlich die meisten Playmaker spielen und es wird ein spannendes Spiel gegen einen Gegner, der vermutlich noch mal stärker ist als die Packers letzte Woche.
Du hast gerade eben davon gesprochen, dass es für dich überraschend ist, dass die Vikings so stark sind oder dass nicht alle damit gerechnet haben. Was ist denn das, was jetzt dich am meisten beeindruckt an den Vikings?
Ja, das Beeindruckendste an den Vikings ist auf jeden Fall, dass Sam Darnold, also der Quarterback, wahrscheinlich seine beste Season, seitdem er in der NFL ist, spielt. Und das ist ja etwas, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte. Also der hatte immer ein bisschen schwierige Situationen. Klar, egal ob es die Panthers sind oder die Jets, wo er seine Karriere gestartet hat, der war nie in den leichtesten Situationen. Aber dass der jetzt wirklich auf einem guten Niveau spielt, wir werden sicherlich noch dann auf ihn zu sprechen kommen bei den Matchups, ja, das ist schon überraschend. Und auch, ja, am Anfang hat es ja nicht so gut ausgesehen. J.J. McCarthy verletzt, ja, er hätte wahrscheinlich nicht gleich gestartet, aber der verletzt sich gleich mal, der First-Round-Pick. Übers Jahr hinweg verletzt sich ein Christian Derisaud, einer der besten O-Liner der Liga. Und man konnte das kompensieren. Und die Defense, dass die stark ist, habe ich mir gedacht, aber dass sie so stark ist, hätte ich mir nicht ganz vorstellen können, um ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube, das Darnold-Thema ist, glaube ich, wahrscheinlich das größte von den allen. Da hat wahrscheinlich so wirklich niemand mit gerechnet, dass das so gut funktioniert und dass der Free Agent Loss von Kirk Cousins da so gut und einfach kompensiert werden kann. Es ist ja fast schon eine Geno 2.0 Geschichte, könnte man meinen.
Ja, es hat auf jeden Fall parallel noch mit den Jets natürlich, die sich da vielleicht denken, vergriffen zu haben, und vielleicht waren im Endeffekt wieder die Jets selber das Problem. Und ja, Darnold ist jetzt nicht nur gute Kompensation, sondern vermutlich ein Upgrade zu Kirk Cousins zuletzt mehr.
Ja, ich meine, da muss man natürlich dann auch nochmal langfristig die Entwicklung abwarten. Das ist ja auch vielleicht zu Saisonbeginn noch ein bisschen stärker gewesen, als es jetzt schon ist, weil natürlich Defenses jetzt auch wieder anders drauf einstellen können. Da bin ich mal gespannt, wie es das zweite Jahr läuft. Aber auch das ist ja wieder eine Parallele zu uns. Das war ja bei uns mit Geno auch so.
Ja, ganz sicher.
Okay, dann können wir noch auf die Early Lines hinweisen. Die Seahawks sind 4,5 Punkte.
Nein, die Vikings.
Was bitte?
Die Vikings sind Favorit. Die Vikings sind Favorit.
Okay, ja. Ich habe mich gerade schon gewundert. Die Vikings sind 4,5 Punkte Favorit und das Over-Under beträgt 42,5. Wird also auch wieder einiges an Punkten regnen, vermutlich. Genau, es ist ein Heimspiel der Seahawks, das heißt, tendenziell ist das das Over-Under noch, sind die Lions dann noch ein bisschen stärker in Richtung Vikings zu werten sogar. Das zeigt aber auch einfach nur, dass natürlich die Vikings offensichtlich bisher das stärkere Team sind in dieser Liga und da eben auch viele Spieler siegreich gestalten konnten. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns gerne auf die Matchups gucken. Ich würde da als erstes mal zur Seahawks Defense gegen die Vikings Offense gucken und schieß doch mal los. Was hast du denn da so dir aufgeschrieben?
Ich würde vielleicht gleich mal bei Sam Darnold bleiben, damit wir da gar nicht die Riesensprünge machen, sondern bei dem Thema noch ein bisschen tiefer vielleicht hineingehen. Also wir haben jetzt gesagt, er spielt gut bisher, eine gute Saison und ist vielleicht ein Upgrade zu Kirk Cousins, also wie auch immer man das jetzt auslegen mag, aber zumindest für den Moment spielt er sehr gut. Das spiegelt sich halt auch in seinen Stats wieder. Also das ist ein Quarterback mit 3530 Passing Yards, das ist der 6. Platz in der NFL. Er hat 29 Passing Touchdowns, der 5. beste Wert. Completion Percentage ist auch sehr hoch oder beziehungsweise im oberen Mittelfeld. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, du hast vorhin gesagt, Geno Smith, Parallelen, das gibt's leider in einem anderen Punkt aus Vikings-Sicht auch nochmal, und zwar bei den Interceptions. Also, der hat 11 Interceptions geworfen, nur 5 Quarterbacks sind im Endeffekt schlechter gewesen in dieser Statistik, in dieser Saison. Wir denken daran, Geno Smith wird sehr viel kritisiert dafür, wie viele Interceptions er wirft, dass er zwar gut und solide spielt und das Team gut trägt, aber halt ab und zu Aussetzer hat. Geno Smith hat 13 Interceptions, also 2 Interceptions Unterschied ist jetzt für mich persönlich nicht diese Riesendifferenz, wo ich jetzt sage, okay, der ist jetzt viel, viel anfälliger oder schlechter in diesen Situationen. Also, ja, Sam Darnold, der riskiert viel, aber der holt halt auch einfach viel raus für sein Team. Und ja, also ich glaube, die Vikings hätten sich das noch immer nicht ganz erträumen können und jetzt steht man da mit einem guten Quarterback und auch natürlich für die nächsten Jahre mit einer Quarterback-Frage. Was macht man? JJ McCarthy in der ersten Runde gedraftet. Wie lange hält man Darnold noch im Team? Was wird man machen? Das ist eine Frage für einen anderen Zeitpunkt, aber finde ich persönlich extrem spannend.
Ja, und Sam Darnold, einer der Quarterbacks, der auch viel Play-Action spielt und das auch sehr erfolgreich. Habe ich gerade eben nochmal gelesen, auch, dass er da Platz 3 einnimmt in der NFL. Sicherlich auch in der Kombination mit Aaron Jones, über den wir dann gleich sicherlich auch noch sprechen werden, interessant zu beobachten und für die Seahawks eine große Herausforderung in der Defense, darauf richtig zu reagieren.
Auf jeden Fall, das wird ein Key-Matchup werden. Also ganze Seahawks-Defense gegen diesen Quarterback, der bisher, für den nicht alles bisher so gelaufen ist, wie sich vermutlich gewünscht hätte in seiner NFL-Karriere, der es aber jetzt irgendwie allen beweisen will, dass er es drauf hat.
Ja, okay, dann lass uns mal gucken weiter Richtung Richtung Aaron Jones und die Running Backs. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, also ich meine, das ist an und für sich ein ziemlich solider Running Back-Room, wenn man sich das Ganze ansieht. Also Aaron Jones kennt man, ja, der ist jetzt auch schon etabliert in der Liga. Dann haben wir noch Ty Chandler dabei, der auch noch sehr jung ist und ganz gut spielt. Cam Akers, den Seahawks-Fans vermutlich noch von den Rams kennen, der findet gerade ein bisschen wieder in die Liga hinein. Also die wissen den schon zu verwenden. Ja, das ist ein gutes Run-Game. Was aber auffällt, ist vor allem, dass sie ein großes Problem haben. Also wenn man so will, Problem bei dem Team, das 2 Niederlagen in der ganzen Saison hat. Zu diesem Zeitpunkt von Problemen zu reden, ist eh schon fast gemein. Aber die haben halt nur unter Anführungszeichen 9 Rushing-Touchdowns über das ganze Team hinweg. Und das ist halt schon sehr wenig. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, ein Charbonnet hat 8, ein Kenneth Walker hat 7. Also allein die beiden zusammen haben wir 15 Rushing-Touchdowns. Es gibt im Vergleich nur 4 Teams, die wirklich weniger Rushing-Touchdowns erzielt haben. Das könnte gegen die Seahawks auch nochmal schwerer werden für die Vikings, weil die sind unter den 10 besten Teams, was das Verhindern von gegnerischen Rushing-Touchdowns angeht. Also das wäre ein Matchup, wo ich sage, okay, da sehe ich die Seahawks auch auf jeden Fall ein bisschen vorne. Die O-Line, da reden wir sich auch noch gleich drüber, ist gut, aber hat im Run wahrscheinlich ihre Defizite ein bisschen. Ja, und den Aaron Jones, der ein zwar über 1000 Yards Rusher wahrscheinlich sein wird, weil er hat jetzt schon 979 Yards. Ja, so oft hat er den Ball eben noch nicht in die Endzone getragen, 5-mal bisher. Das könnte spannend werden, ob die Seahawks hier vielleicht einen Anker finden, wo sie zumindest einen Aspekt der Vikings-Offense ein wenig stören und einschränken können.
Ja, ich meine, das ist natürlich, wenn wir dann gleich noch, nicht vorwegnehmen, aber wenn wir dann gleich noch über Red Zone-Waffen sprechen, dann ist da halt auch noch ein großes Receiver-Core, was sehr sicher Bälle fängt und das wahrscheinlich ein wenig ausgleicht. Aber klar, ich bin auch gespannt. Ist natürlich vor allem nach der letzten Woche jetzt gegen die Packers auch dringend erforderlich, dass da die D-Line wieder ein stärkeres Spiel ablief, vor allem gegen den Lauf und auch Ernest Jones da wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt, um da eben den Lauf erfolgreich zu stoppen. Ich glaube, das wäre schon eine gute Grundlage, um das Spiel vielleicht doch siegreich gestalten zu können.
Na, zumindest vielleicht irgendwie einen Ankerpunkt, denke ich mir, in dem Ganzen. Nicht, dass das ist jetzt nicht eine sichere Sache, dass man die Vikings im Laufspiel stoppen kann, aber es ist vermutlich noch vielleicht trotz der guten Personalien ein bisschen ein Defizit an der einen oder anderen Stelle oder in der einen oder anderen Situation. Das denke ich mir, das könnte man dann durchaus attackieren.
Ja, und dann, ich habe es gerade schon angesprochen, Justin Jefferson und Jordan Addison. Das ist natürlich mal ein Receiver-Room. Das muss man findet man so wahrscheinlich in gar nicht so vielen NFL-Teams. Plus dazu noch Tight End TJ Hawkinson. Was hältst du von den Receivern der Vikings?
Ja, super stark. Also ich glaube, da muss man niemandem was vormachen. Das ist also egal, welche Statistik man gefühlt sich von Justin Jefferson anschaut, die ist top. Der Typ sieht am Feld gut aus. Der macht, also nicht nur optisch, sondern er spielt auch wirklich gut Football. nein, aber das ist einfach wirklich, also das ist so jemand, den siehst du dir an und wie der sich am Feld bewegt. Also jetzt unabhängig von seinem Output, das ist einfach ein Top-Receiver. Und ja, Jordan Addison ist eine Top-Ergänzung dazu, der sich da super einfindet. Ein Hawkinson super. Was ich auch cool finde, Jalen Naylor, der war ja am Anfang des Jahres ein bisschen in aller Munde, der hat einfach bei 19 Catches 5 Touchdowns. Also,
das ist crazy.
Das ist weniger als jeder vierte Catch von dem seinen Touchdown. Das ist völlig verrückt. Ich wüsste nicht, also wenn der das wahrscheinlich seine Karriere durchzieht, ist das wahrscheinlich All-Time-Record dann. Naja, wird er nicht machen vermutlich, aber das ist jemand, auf den muss man auch aufpassen. Und ja, das ist vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Ja, die sind nicht unbedingt darauf angewiesen, über das Run-Game alles zu machen. Die haben einfach diese Waffen, die einfach wirklich, wirklich weit oben anzusiedeln sind, auch wenn man gerade daran denkt, dass die Seahawks letzte Woche mit einem eher, ich bin jetzt mal so böse, durchschnittlichen Wide Receiver Room von den Packers schon große Struggles hatten und wirklich Probleme an der einen oder anderen Stelle. Jefferson und Addison sind sicherlich stärker als Romeo Doubs, Christian Watson und Jaden Reed. Also das darf man nicht unterschätzen und wird man sicherlich nicht unterschätzen in Seattle. Jetzt vielleicht mal Gegenfrage, ist Justin Jefferson für dich der beste Receiver momentan in der NFL oder hast du einen anderen vor ihm?
Nee, würde ich schon ganz klar so sehen. Also da sind natürlich in dieser Spitzengruppe noch ein, zwei andere, aber also ich würde Justin Jefferson da schon noch mal ein bisschen herausheben. Ich habe ihn ehrlicherweise auch in zwei Fantasy-Ligen, deswegen muss ich das natürlich jetzt erzählen. und das hat mir auch bisher die Saison sehr viel Freude bereitet. Also da bin ich definitiv bei Jefferson. Und mir gefällt das auch sehr gut. Ja, wie er konstant Yardage erzielt, wie er jetzt schon deutlich über 1000 Yards ist und auf jeden Fall, ja, für mich wirklich gerade aktuell der beste Receiver in der NFL.
Ja, vor allem ist halt super komplett und ich meine,
genau.
Wenn du dir die Quarterbacks anschaust, mit denen er gespielt hat, ist halt auch ein Unterschied. Also ich Jamar Chase ist super und der ist jetzt rein zu spielen in Receiving Yards. Vor allem, klar, keiner wird jetzt sagen, Chase ist der beste Receiver, weil er ein bisschen mehr Receiving Yards hat als Jefferson. Aber Chase spielt halt auch einfach mit Joe Burrow und,
ich habe in einer Liga habe ich Chase und Jefferson bekommen.
Wie auch immer das passiert, aber egal.
Wie auch immer das passiert, ja, tatsächlich. Aber ja, bei Chase gab es ja am Anfang schon ein bisschen Health Concerns, deswegen ist der nicht so mega früh gegangen. Aber
einfach eine 6-Mann-Liga wahrscheinlich.
Das ist eine 8-Mann-Liga.
Okay. Daran ja, nah dran. Nein, aber genau. Das ist ja schon, also der ist halt egal, mit wem er spielt und er braucht einen durchschnittlichen Quarterback und dann spielt er ein Elite-Receiver-Game und das ist halt beeindruckend.
Ja, definitiv. Ja, genau. Also Running Backs hatten wir, Receiver hatten wir, Tight Ends. Wir können noch mal kurz über TJ Hawkinson sprechen. Bisher, ich würde mal sagen, unauffällige Saison. Er ist auch ein paar Spiele verletzt ausgefallen und seitdem noch nicht besonders in Erscheinung getreten. Was ich jetzt allerdings gesehen habe, ist, dass er, wenn er gespielt hat, zwar statistisch in Total Yards noch nicht so richtig scheinen konnte, aber doch sehr gute Noten immer bekommen hat und auch sehr auffällig gespielt hat. Aber wie siehst du das? Hast du bei Hawkinson noch Punkte?
Ich meine, Hawkinson ist einfach ein Tight End, der super viel Potenzial hat und extrem gut ist. Und jetzt, also mir ist auch halt aufgefallen, dass die Production halt ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ich meine, ich finde, das ist immer so eine Sache, ein Tight End wie er, da würde ich mir halt erwarten, dass er zumindest in einem Spielen, die er bisher hatte, ich glaube, es waren 7 Spiele circa, dass er da halt zumindest einen Touchdown schon fängt oder sowas. Aber ja, im Endeffekt hängt viel mit Playdesign zusammen. Die Vikings gewinnen, sie sind nicht angewiesen darauf und dann hat halt ein Jalen Naylor diese Touchdowns und nicht Hawkinson, ist auch in Ordnung. Das Böse wieder an der Sache ist, das ist keiner, wo ich sage, der spielt momentan an seinem Zenit oder der ist da irgendwo angekommen. Also für den kann es dann auch theoretisch noch bergauf gehen und das ist jemand, mit dem jede Woche noch zu rechnen ist, egal ob jetzt oder in weiterer Folge dann noch irgendwann in den Playoffs.
Ja, ich meine, wir werden ja logischerweise gleich noch auf die Defense gucken, aber auch insgesamt dann aufs Team gucken und unsere Tipps abgeben. Ich glaube schon, dass insgesamt die Vikings sicherlich eines der komplettesten Teams sind, was uns diese Saison begegnet ist bisher und auch begegnen wird noch und sicherlich insgesamt auf einem anderen Level gerade sind als die Seahawks-Organisation. Und das ist schon verwundernd genug, wenn man sich mal anguckt, wo beide Teams so vor der Saison standen.
Ich meine, es hängt vielleicht auch viel mit den Coaches zusammen. Also wenn ich nur ganz kurz einhaken darf, der Coaching-Staff ist halt einfach super stark auf beiden Seiten. Ja. Und das ist halt auch sind doch einfach Personen mit mehr Erfahrung, um es mal so böse auszudrücken. Und ich glaube, wenn wir irgendwann hinschauen, also dann in ein paar Jahren wird auch ein McDonald auf einem anderen, also an ganz anderen Stelle in der Liga schon stehen, einfach weil er diese Erfahrung hat und Situationen anders managt. Aber Brian Flores als Defensive Coordinator ist eigentlich, gehört eigentlich verboten. Das ist eigentlich ein Head Coach, der halt irgendwie so seine Probleme da hatte. Aber ja, ich stimme dir zu, das ist wahrscheinlich, keiner kann jetzt drüber streiten, ob die Lions da in Woche 4 gleich stark waren und wie die Bills waren, aber ganz ehrlich, die Vikings rein von der momentanen Situation, in der sie sich befinden, ist das eines der stärksten Matchups, das wir das ganze Jahr über gesehen haben und sehen werden.
Ja. Ja, okay. Was haben wir sonst noch zur Seahawks Defense gegen die Vikings Offense? Können wir vielleicht nochmal auf die Cornerbacks gucken oder Secondary allgemein bei uns. Schwierige Matchups, haben wir eben schon gesprochen, also starke Receiver auf der anderen Seite. Und das mit einer Secondary, die so ein wenig struggled in den letzten Wochen. Was meinst du, wie das Duell am Ende ausgeht?
Ja, es wird halt, kann man noch die O-Line ganz gut mit einbeziehen. Das Ganze wird darauf ankommen, glaube ich, dass wir einen guten Pass-Rush haben. Also die Cornerbacks haben das Potenzial, ganz vorne mitzuspielen, definitiv. Ich bin gespannt, was der Gameplan von McDonald ist bezüglich Justin Jefferson. Ich weiß nicht, ob du dir irgendwas gedacht hast oder irgendeine Vermutung hast. Ich bin noch gespannt, wie das aussehen wird, ob der immer begleitet werden wird, was für Double Coverages das sehen wird. Also da bin ich schon mal gespannt. Aber dann halt die O-Line von den Vikings ist definitiv gut, obwohl eben, wie vorhin erwähnt, ein Christian Derisaw fehlt. Aber Brian O'Neill ist sicherlich einer der Top-Tackles momentan in der Liga. Aber die O-Line, die kann auch strugglen. Also ich habe jetzt zufälligerweise in Recherche für den Podcast auch gelesen, dass die Bears letzte Woche zum Beispiel 16 Pressures erzielen konnten gegen die Vikings. Sie haben trotzdem verloren, aber 16 Pressures gegen eine sehr gute O-Line, vermutlich Top 10 O-Line. Ja, also wenn das die Seahawks auch hinbekommen oder in diese Richtung kommen könnten, dann sehe ich da auch einfach großes Potenzial für einfach auch die gesamte Passverteidigung. Man muss halt dazu sagen, der Pass-Rush gegen die Packers war halt auch einfach zu großen, in den größten Teilen des Spiels einfach nicht gut. Also der war halt auch einfach nicht gut genug, um den DBs, die an diesem Tag gestruggelt haben, die nötige Zeit, also die Zeit im Endeffekt zu nehmen, weil ein Cornerback kann nicht ewig covern.
Ja, genau, das denke ich auch, ja. Das wird viel auch damit zusammenhängen.
Aber glaubst du, dass wir mit Justin Jefferson irgendwas Spezielles vorhaben? Ich meine, ich hatte das Gefühl, in der Seahawks Defense gab es bisher in keinem Spiel so wirklich, ich meine, muss man sich natürlich auch anschauen, gegen wen wir gespielt haben, aber es gab selten so die defensive Gameplans, wo ich das Gefühl hatte, die waren jetzt abgestimmt auf einzelne Personen. Also
nee, das nicht. Aber die Spezialaufgaben hat schon Spoon eigentlich, wenn immer, bekommen.
Ja.
Also auch, wenn du jetzt an Murray denkst oder so, also dieses halbe Spy-Ding irgendwie, das war schon eigentlich immer Spoon und ich würde vermuten, dass es wahrscheinlich in die Richtung dann am ehesten geht.
Ja, würde ich gut finden. Also würde ich gut finden, wenn man es da halt committen dazu wirklich und die Gefahr so wahrnehmen, wie sie ist.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und gucken uns die Seahawks-Offense gegen die Vikings-Defense an. Und ja, die Defense sicherlich einer der Difference-Maker auch. Der Vikings insgesamt die führt wenigstens Touchdowns kassiert, insgesamt nur 27. Und eine Turnover-anfällige Offense auf unserer Seite trifft da eben auf eine der stärksten Defenses in Sachen Turnover. Was kannst du da für Matchups hast du da identifiziert?
Ja, also du hast ja schon gesagt, die Defense ist stark, die ist vermutlich nochmal stärker als die Offense, was ja eine schon durchaus beunruhigen kann. Es ist definitiv dieses Matchup Gino versus seine eigenen Fehler. Also, weil die Vikings, die sind ein Team, das das ausnutzt. Also, da dürfen wir jetzt nicht drauf hoffen, dass Geno sich viele Fehler leisten kann, weil die sind das zweitbeste Team in Sachen Turnover-Percentage, haben die meisten Interceptions der Liga. Und ja, das ist, also ich würde jetzt gar nicht sagen Geno gegen Vikings, sondern eher Geno gegen sich selbst. Aber mit dem Wissen, dass halt die Vikings das einfach ausnutzen werden und können. Und das muss man, die Gefahr muss man so klar sehen. Und ja, das kann hart werden, aber die Vikings lassen die zweitwenigsten Punkte pro Spiel zu mit 18. Also wir könnten dann noch, weiß nicht, was für Statistiken aufziehen, die Defense ist einfach saustark und die lässt wenig zu. Und das spiegelt sich in verschiedensten Facetten wieder. Und ja, Geno, bitte sei gesund, bitte, bitte, bitte. Weil ansonsten sehe ich, also ich bin so ehrlich, wenn Geno nicht spielt, aus welchen Gründen auch immer, weil doch ein Rückschlag kommt, dann sehe ich es erst nahezu aussichtslos an, dass man gegen die Vikings Defense Land sehen wird.
Denke, du stimmst dazu. Ja, 100%. Also Sam Howell ist dann wirklich einfach nicht in der Qualität eines NFL-Starters aktuell, aber das in Zukunft wird die Zeit zeigen, aber sehe ich nicht. Ja, und da wäre einfach dann wahrscheinlich die Turnover-Gefahr noch deutlich höher und die Wahrscheinlichkeit, ja, dass es dass das passiert und dass eben das Spiel dann relativ früh auch einfach weggeworfen wird, hoch. Weil das ja letztendlich auch immer zusammentrifft dann mit der Seahawks O-Line, die auch immer noch sucht und ein wenig gefunden hat, aber auch nur ein wenig. Und die dann trifft auf einen der stärksten Pass-Rushes, die es gibt in der NFL. Auch also ein Key-Matchup, was wahrscheinlich viel entscheiden wird. Wir haben das letzte Woche beobachten können, dass Geno quasi ständig unter Druck stand, des Packers Pass-Rushs und da viel zaubern musste. Und dann ja letztendlich auch in genau so einer Situation die Verletzung kassiert hat. Und Howell dann in den wenigen Minuten, die er überhaupt nur gespielt hat und den wenigen Offensive Snaps, die das vor allem waren, wie viele waren das? Wie viele Snaps? Insgesamt vielleicht 20? Maximal?
Es waren wirklich wenige. Also
wahrscheinlich eher nur 15. Gut, es waren alles Passing Snaps, also wir sind gar nicht mehr gelaufen, logischerweise, aber 4 Sacks kassiert hat. Die natürlich auch Quarterback-Start, keine Frage, aber natürlich auch deswegen zustande kam, weil die O-Line eben da massive Probleme hatte, sich zu wehren. Und das ist so, glaube ich, das, was ich als The Gist sehen würde, wenn unsere O-Line das Duell wieder so deutlich verliert gegen den Pass-Rush der Vikings, dann sehe ich schwarz, was einen Sieg angeht.
Und es wird ein hartes Duell. Also, ich glaube, das kann man eben schon vorher sagen. Das ist einer der stärksten Pass-Rushes. Und deswegen, ich stimme dir zu. Also, das ist ein Matchup, das musst du zumindest, darfst du zumindest nicht vollends verlieren. Also, ist immer die Frage natürlich, wie sehr kann man erwarten, dass die Seahawks O-Line wirklich das Matchup gegen den Vikings Pass-Rush gewinnt. Aber zumindest in Grenzen sollte man es halten. Und ja, ich meine, die haben halt einfach das sehr konzentriert halt auf einzelne Spieler vor allem. Das muss man schon sagen. Also, Jonathan Greenard und Andrew Van Ginkel sind vor allem die zwei wirklichen Starspieler da. Die haben beide 15 Tackles for Loss. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich an der Stelle schon mal erwähnen möchte. Deren Pass-Rush ist halt auch einfach stark in der Run-Defense, was man auch merkt. Also das sind nicht reine Pass-Rusher. Das sind ja Edge-Rusher, die sowohl Pass-Rushen können als Run verteidigen können. Greenard hat 11 Sacks, Van Ginkel hat 9. Also das ist wirklich viel. Und was ich bei Andrew Ginkel so extrem finde, ist, also nicht nur, dass er eben 15 Tackles for Loss und 9 Sacks hat, der hat auch noch 5 Pass Deflections und 2 Interceptions, einen Forced Fumble und 2 Defensive Touchdowns. Ja. Also wenn du einen Spieler, den in der Defense, also wenn ich mir einen Spieler in der Defense raussuchen dürfte, den ich sage, ja, bitte, auf den sollte man schauen und nicht nur als Seahawks-Organisation, sondern auch als Seahawks-Zuseher vom Fernseher, dann ist es Andrew Ginkel, weil was der unter der Leitung sozusagen von Brian Flores, dieses Jahr spielt, ist wirklich sehr, sehr stark.
Okay, ihr habt's gehört, ne? Einmal Zettel raus und notieren. Andrew Van Ginkel ist the man to watch am Sonntag im Spiel. Ich bin gespannt, ich werde es mir auch angucken, logischerweise. Und hab eben Pass Rush da als großes Thema. Dann hat sie eben schon an.
Ich wollte noch was zum Pass Rush erwähnen.
Ja klar, gerne.
Ich wollte jetzt auch nicht unterbrechen, aber zum Pass Rush noch. Wir wissen jetzt noch gar nicht, ob Olu Watimi spielen wird.
Ja,
das ist korrekt, auch so eine Frage. Ja. Was ganz schwierig werden könnte, ist, wenn er nicht spielt. Die Vikings haben eine der höchsten Blitz-Percentages der Liga und machen allgemein immer wieder so interessante Sachen, nenne ich es jetzt einfach mal. Wollte ich nur kurz reinwerfen. wenn da ein Center in Jalen Sandel dasteht, dann wird es, glaube ich, auch sehr schwer. Aber das wollte ich nur kurz angemerkt haben.
Vollkommen richtig, auf jeden Fall gut. Ja, wird dann, ja, ja. Das wird ein wirklich toughes Matchup, glaube ich.
Ja, ich glaube, man hört es uns an.
Ja, offensichtlich, genau. Du hattest eben schon mal angesprochen, dass Redmond halt fehlt, der laut PFF der stärkste gegradete defensive Vikings-Spieler ist. Rest der Spieler eher solide. Linebacker hattest du aufgeschrieben, dass da Ivan Pace Jr. noch auf der IR ist und Blake Cashman bisher eine ganz gute Saison spielt. Was fällt dir sonst noch ein zum Thema Laufverteidigung und Tackling der Vikings Defense?
Ja, was ganz interessant ist definitiv, dass der Leading Tackler der Vikings, es ist kein Linebacker, es ist ein bisschen öfters, aber es ist ein Safety, und zwar in Person, jetzt fällt mir der Name gerade nicht an, jetzt brauche ich einen Moment.
Josh Metellus.
Danke.
Metellus, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen
wird. Ja, ich habe mich das auch vorher gefragt, genau, danke dir. Und das Interessante ist, ich habe dann ein paar Videos angesehen, weil ich dann, also ich bin darüber über den Snap, also über die Snap-Percentage von den einzelnen Spielern, bin ich draufgekommen, okay, irgendwie spielt kaum einer bei den Linebackern irgendwie wirklich Snaps. Und bin draufgekommen, dass Metellus, wie auch immer man ihn ausspricht, dass der extrem viel Linebacker spielt. Also der ist als Safety gelistet, egal ob du bei denen in den Kader siehst, bei den Vikings, auf ESPN oder PFF oder wo auch immer du möchtest, der spielt auch Safety teilweise. Der spielt auch teilweise so Art Nickel, aber der spielt auch verdammt viel Linebacker. Also interessant, dass die Vikings da sehr variantenreich unterwegs sind. Ein Van Ginkel kann ja zum Beispiel auch manchmal Off-Ball spielen, also praktisch nicht an der Line of Scrimmage als Passrusher, sondern dahinter. Und das ist einfach etwas, was ja einer struggelnden Seahawks-Offense sicherlich das Leben nochmal schwerer machen kann. Und allgemein die Defense, also die DBs, die tacklen auch sehr gut. Also wenn man sich das allgemein ansieht, es ist eine tackling-starke Defense als Ganzes und ja, das macht es nicht leichter.
Ja, ist interessant. Der Dude sieht halt einfach nicht aus wie ein Linebacker. Das ist so, da fehlen ihm ein paar Kilo zu. Das ja, spannend.
Aber die haben das ein bisschen umgestellt. Also der hat, glaube ich, schon davor ein bisschen Linebacker gespielt und seitdem Ivan Pace Jr. eben out ist, der ja auch sehr gut gespielt hat dieses Jahr und auch schon letztes Jahr. So hätte ich das jetzt mitbekommen, spielt der halt auch sehr viel klassischen mit Linebacker mehr oder weniger, neben Blake Cashman. Und ja, so haben die Vikings dann im Endeffekt oftmals eben drei Safeties am Platz, zumindest wenn man sich rein den Kader ansieht, sind das drei Safeties, die dann halt in so Hybridrollen teilweise spielen.
Ja, ist dann auch, vor allem auch spannend vor dem Hintergrund von Linebacker, die dann doch vielleicht mal droppen müssen in Coverage. Ja. Da hast du dann natürlich auf jeden Fall strategische Vorteile.
Ja, die Run-Defense ist extrem gut. Also die haben die zweitgeringsten Yards pro Attempt und insgesamt zugelassen in der NFL. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, da hilft jetzt irgendein Safety aus, weil wir haben keine Linebacker und das schaut jetzt ganz schlimm aus. Nein, das ist eine der besten Run-Defenses der Liga. Unter anderem auch, wie erwähnt, wegen den Edge-Rushern, die eben nicht nur reine Pass-Rusher sind, sondern auch eben gut gegen den Run spielen können, in Person von Van Ginkel und Jonathan Greenard.
Ja, du versaust uns so ein bisschen die Vorfreude aufs Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, also Run-Game wird dann schon eine Herausforderung, haben wir festgestellt. Also auch für Ken Walker dann ein harter Tag, um wieder zurückzukommen in die Spur. Dann haben wir eben schon drüber gesprochen, dass auch unsere O-Line ein wirklich toughes Matchup vor der Brust hat. Cornerback oder daran anschließend natürlich dann auch Quarterback-Spiel eben so eine Frage noch ist. Ja, und dann, wenn wir weiter gucken, kommt da die Secondary. Wen finden wir denn da in der Secondary bei den Vikings?
Vielleicht nicht der Beste von ihnen, aber ein Altbekannter, Shaquille Griffin. Der ist ja auch nicht so schlecht momentan, muss man sagen. Also der spielt gut. Und dann haben wir noch einen Stephon Gilmore und einen Byron Murphy Jr., der Nickel spielt. Die haben zusammen, ja, also die gesamte Secondary beziehungsweise gesamte Vikings Defense hat zusammen die zweitmeisten Pass Deflections der Liga und ja, das sind auch echte Playmaker da dabei. Und Gilmore, der jetzt zuletzt zwei Spiele verletzt war, der scheint jetzt wieder fit zu sein, so wie ich das mitbekommen habe. Und das ist halt leider wirklich ein toughes Matchup und die Nachrichten werden hier leider nicht viel besser, die ich verbreiten darf.
Das in Kombination mit den eben schon angesprochenen Safeties, ne, die neben der exzellenten Run-Defense halt auch noch den Platz verteidigen können. Da sprechen wir halt einfach von einer wirklich sehr, sehr kompletten Defense, wenn man das mal versucht zusammenzufassen. Und deswegen natürlich auch einem wirklich toughen Matchup.
Mit einem tollen Defensive Coordinator halt auch noch in Kombination. Also ja. Das muss man halt auch nochmal betonen an der Stelle. Das ist der macht das auch richtig gut. Also Brian Flores, der müsste eigentlich, wie gesagt, in naher Zukunft wieder einen Headcoach-Posten zumindest irgendwie geoffert kriegen. Ob er es dann selber annimmt oder ob er lieber weiterhin einfach DC bleibt, das sei dahingestellt, aber ja, der macht einen guten Job dort.
Also ich kann mich erinnern, dass ich vor einem Monat ungefähr die Headline gelesen habe, dass er gerne wieder Head Coach wäre. Und diese Dolphins-Geschichte hängt ihm natürlich irgendwie noch ein wenig nach, denke ich. Ich bin wirklich gespannt, wie das im nächsten Sommer aussehen wird oder im nächsten Hiring, wie heißt das, Cycle. Ist ja gar nicht im Sommer, sondern im Frühjahr dann schon.
Ab dem die Season vorbei ist, wird es dann wieder losgehen. Ja.
Die Vikings sind da halt einfach, was Coaching angeht, auf jeden Fall den einen Schritt weiter, den die Seahawks noch nicht sind. Das merkt man an ganz vielen Stellen und zeigt aber für uns vielleicht noch so ein bisschen auf, wo wir hinwollen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie ich sehe es optimistisch. Also das ist auch ein Coaching-Staff, der sich erst irgendwie einspielen musste. Junge Leute dabei. Ja, also da können die Seahawks hinkommen. Und ich bin jetzt mal einfach so zuversichtlich und sage, wir kommen da auch hin. Also das ist,
ja,
ich sehe auch genug Parallelen.
Auf jeden Fall auch so, ja. Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, und dann wird es natürlich ein wenig auf Kreativität und Umgang mit dem Mangel im Vergleich zu der starken Vikings-Defense ankommen, was unseren OC und die Offense allgemein angeht. Da bin ich sehr gespannt. Die Receiver haben da sicherlich doch auch Möglichkeiten, sich zu wehren. Also die Cornerbacks, die du eben aufgezählt hast, ja, das ist sicherlich auch eines der besseren Trios, aber halt jetzt auch nicht absolute High-End-NFL-Klasse. Ich denke schon, dass wir da eine Chance haben werden, mit unseren Top-Wide-Receivern auch einiges an Bällen zu fangen und so Progress zu erzielen.
Ich bin jetzt auch mal so optimistisch und sage, dass uns dieses Matchup rein vom Pass-Rush vielleicht ein bisschen mehr in die Karten spielt, auch wenn der Pass-Rush wirklich gut ist als vielleicht vergangene Wochen teilweise, weil einfach unsere Tackles in Person von Charles Cross und Abe Lucas halt sehr gut sind und ein Van Ginkel und ein Grenard wären halt hauptsächlich wirklich nur über Außen kommen.
Ja, genau. Ja.
Die Interior D-Line, die ist halt, was den Pass-Rush angeht, wirklich jetzt nicht so stark. Also man muss, also jetzt um ein bisschen Optimismus reinzubringen, ich muss sagen, ich finde auch das Vikings-Team, die sehr, sehr, sehr interessant und sehr cool und deswegen, also die haben wirklich viel, also wo man auch sagen kann, als neutraler Zuseher vielleicht, ja, als Football-Fan, die machen viele Sachen gut. Aber wenn wir jetzt nochmal sagen, okay, wo können die Seahawks vielleicht ein bisschen Kraft rausschöpfen, wo kann man als Seahawks für Optimismus haben, dann ist es halt dann doch, dass das Matchup für uns etwas gelegener kommt als andere. Also wenn die diese zwei Leute Interior hätten, dann wäre es eine ganz andere Hausnummer. So spielen die zwei besten O-Liner des Teams gegen die zwei besten Passrusher. Und ja, wie du sagst, die Receiver haben trotzdem Cornerbacks, die schlagbar sind. Also das sind nicht die allerbesten. Die sind sehr gut, aber die sind nicht die besten. Deswegen, ja, sehe ich ähnlich wie du.
Ja, und um an den Optimismus anzuknüpfen, auch nochmal einen Blick zurück in den Spiegel, eben über die Seahawks-Defense gegen die Vikings-Offense gesprochen. Run-Game ist sicherlich nicht die allergrößte Stärke der Vikings und für uns sicherlich auch machbarer. Da haben die Vikings die O-Line, die sicherlich eher im Pass-Blocking funktioniert jetzt auch kein Weltklasse-Running-Back-Room. Das wird für uns sicherlich eine gute Möglichkeit sein, auch unter Beweis zu stellen, dass unsere Defense den einen Schritt weiter ist und da den Lauf ganz gut in den Griff bekommen kann.
Ja, sehe ich ähnlich, also kann ich so unterstreichen.
Gut, dann die Frage, haben wir noch irgendwas vergessen?
Also für mich ist, ich habe das meiste gesagt, denke ich, also ja. Vielleicht, um es nochmal in einen Satz zu gießen, so super starkes Team, gegen das wir spielen, in allen möglichen Aspekten. Aber vielleicht helfen uns die Matchups dann doch noch ein bisschen, dass das Spiel gewinnbar wird. Aber es wird abhängig sein auch davon, ob eben ein Chino spielen kann. Und ja, genau.
Okay, die einschränkenden Rahmenbedingungen habt ihr gehört. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Fanclub-News.
They are blowing the roof off this place.
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Da wollen wir nicht vermissen, einmal Danke zu sagen in Richtung Mario Hansen, aka Santa Hawk, der uns auch in diesem Jahr wieder in der Weihnachtszeit mit ganz vielen tollen Aktionen beglückt hat. Der schon fast klassische Adventskalender, das Wichteln und neuerdings ganz neu am Start auch das Santa Hawk Album, in dem es Musik zu hören gibt. Darauf wollten wir nochmal hinweisen. Es gibt verschiedene Social-Media-Kanäle, über die Mario erreichbar ist. Sucht da einfach mal nach Santa Hawk, falls ihr ihn noch nicht kennt. Werdet ihn sicherlich schnell finden. Und so könnt ihr auch an die Musik kommen, die er erzeugt hat. Das ist auf jeden Fall mal einen Hinweis wert. Hört euch das an. Ich bin sehr gespannt, werde es mir auch mal anhören. Und dann als letzter Aufruf noch, es läuft gerade noch eine Spendenaktion des Vereins. Intern, wenn ihr also da teilnehmen wollt, auch von Santa Hawk organisiert, dann schaut auch da nochmal auf die Social Media Kanäle und genau, dann könnt ihr euch noch an einer wohltätigen Aktion beteiligen. Und dann jetzt weiter mit dem Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Da wollen wir natürlich als erstes Tipps hören. Dominik, was meinst du? Wie geht's aus?
Ich bin jetzt einfach mal optimistisch, okay? Ich sage jetzt mal, das Best-Case-Szenario, das für uns eintreffen könnte, ist, dass es, glaube ich, ein punktearmes Spiel wird, also weil beide Defenses einfach gut spielen und wir vielleicht ein bisschen die Nase vorn haben. Ich sage jetzt 16-13 Seahawks. Also wirklich Spiel mit vielen Field Goals. Mein Tipp könnte natürlich sofort zerstört werden, ab dem ein Team da mehr als einen Touchdown macht, aber ja, genau, 16-13 sage ich mal und bin mal optimistisch, damit unsere Playoff-Hoffnungen da am Leben bleiben.
Ja, ich bin ehrlicherweise nicht so ganz optimistisch. Ich vermute, dass die Vikings das gewinnen werden. Einfach, weil sie ein super starker Gegner sind. Ich glaube trotzdem, dass wir in die Playoffs kommen, weil wir die beiden Spiele danach noch gewinnen werden. Aber trotzdem kann ich mir das für das Spiel, was jetzt ansteht, nicht so richtig gut vorstellen. Ich tippe daher auf einen 24-17 für die Vikings. Ja, und dann bleibt uns noch darauf hinzuweisen, wann das Spiel denn läuft. Das ist am Sonntag um 22.05 Uhr. Wird live auf RTL übertragen im Free-TV und natürlich über die Streaming-Möglichkeiten von RTL und wie gewohnt natürlich auch im Game Pass. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.